Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Mursi bei Merkel.
Deutschland möchte ein wichtiger Partner Ägyptens sein.
Und die explosive Lage in Kairo. Das Gespräch mit unseren Korrespondenten in Kairo und Berlin. Dann.
Im EWR haben Sie die Verpflichtung, alles zu tun, aber Sie können auch kein Wort sagen.
Nach der Rückkehr aus Brüssel, Staatssekretär Rossier im Echo-Interview. 11 Millionen Chancen, Amerikaner zu werden. Obamas Reformpläne für ein neues Einwanderungsgesetz. Und vergelt's Gott.
Sieh, dass wir die haben, kann uns die Schwarz-Doppel-Laue schon nichts mehr zu leid tun. Und gell, Vater? Für das kann man zum schönen Teil der Berghilfe Geld's Gott sagen.
70 Jahre Berghilfe, Postkarten-Image und Realität. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Trotz schwerer Unruhen in seinem Land hat der ägyptische Präsident Mursi also einen kurzen Abstecher nach Berlin unternommen. Er erhofft sich dringend erforderliche wirtschaftliche Unterstützung. Deutschland umgekehrt muss sich fragen, ob es dieses Ägypten mit diesem Präsidenten und diesen Zuständen überhaupt noch unterstützen kann. Aus Berlin, Kaspar Selk.
Deutschland wolle Ägypten weiterhin unterstützen.
Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns ein Gelingen des ägyptischen Transformationsprozesses wünschen, dass Deutschland dazu auch einen Beitrag leisten wird.
Allerdings, so Merkel, das gehe nur, wenn die Lage in Ägypten sich stabilisiere. Und das wiederum setze voraus, dass das Land ein Rechtsstaat werde, eine Demokratie, in der alle politischen Gruppen sich Gehör verschaffen könnten. Ein Land, das auch die Religionsfreiheit gewährleiste. Und ja, sie habe dem Präsidenten gegenüber auch dessen frühere judenfeindliche Äußerungen zur Sprache gebracht. Präsident Mursi umgekehrt bedankte sich erstmal für die sehr frühe Unterstützung Deutschlands für den ägyptischen Transformationsprozess und betonte mehrfach die dringende Notwendigkeit wirtschaftlicher, technologischer und wissenschaftlicher Unterstützung. Mursi versuchte, die Bedenken seiner Gesprächspartnerin zu zerstreuen. Ägypten werde kein Gottesstaat, beschwichtigte er hier mit der Stimme der Übersetzerin.
Ägypten wird ein Rechtsstaat sein, er wird ein ziviler Staat sein, welcher nicht militärischer Natur ist und nicht theokratischer Natur ist.
Auch werden, so Mursi, alle politischen Parteien Einfluss ausüben können. Er wolle die Parlamentswahlen in den nächsten 3 bis 4 Monaten durchführen. Die direkte Frage eines Journalisten, wie er heute zu seinen früheren antisemitischen Äußerungen stehe, beantwortete er damit, dass er bestimmte Handlungen gemeint habe, aber nicht die Religion und ihre Gläubigen selber. Er trete für Religionsfreiheit ein. Und was seine Rolle gegenüber Israel angeht, betonte Mursi, er werde sich weiter für den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas stark machen.
Wir wollen nicht vom Nullpunkt wieder anfangen.
Ergebnis: Mursi hatte einen prominenten, gemäßigt wirkenden Auftritt im Westen. Deutschland umgekehrt sichert ihm Unterstützung zu, allerdings war von konkreten Zusagen nicht die Rede. Noch nicht.
Wir sprechen gleich live mit Kaspar Selk in Berlin und Irin Meyer in Kairo über die explosive Lage in Ägypten. Das nach den Nachrichten des Tages mit Andrea Abbühn.
Die britisch-niederländische Ölgesellschaft Shell ist nicht haftbar für Umweltverschmutzungen ihrer nigerianischen Tochtergesellschaft. Das hat ein Zivilgericht in Den Haag entschieden. Die nigerianische Tochtergesellschaft wurde allerdings in einem Anklagepunkt verurteilt und muss nun Schadenersatz leisten. Nigerianische Bauern hatten gegen das Unternehmen geklagt. Fischgründe und Bauernland waren verseucht worden, weil Öl aus Pipeline-Lecks geflossen war. Die internationale Staatengemeinschaft will die syrische Zivilbevölkerung mit 1,5 Milliarden Dollar unterstützen. Diese Summe wurde an einer Geberkonferenz in Kuwait zugesagt. Das bestätigte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Abschluss der Konferenz. Das Geld soll den Menschen in Syrien selber und den Ländern zugutekommen, die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben. Die Schweiz sicherte laut dem Außendepartement an der Geberkonferenz 10 Millionen Franken zu. Staaten wie Frankreich, die in Mali die Islamisten bekämpfen, dürfen mit ihren Flugzeugen über die Schweiz fliegen. Auch wenn Waffen und Munition an Bord sind. Das hat der Bundesrat entschieden und begründet, die Überflüge seien mit der Neutralität vereinbar. Denn der Militäreinsatz sei auf Anfrage der malischen Regierung erfolgt und eine UNO-Resolution stütze den Einsatz. Mit diesem Entscheid nehme der Bundesrat seine neutralitätspolitische Verantwortung nicht wahr, schreibt die rechtsnationale Organisation AUNS in einer Mitteilung. Der Bundesrat macht Vorschläge, wie das Nebeneinander von gentechfreien und gentechnisch veränderten Nutzpflanzen geregelt werden soll. Unter anderem müssten die Warenflüsse in der Landwirtschaft klar getrennt werden, über alle Produktionsschritte hinweg. Auch völlig gentechfreie Zonen seien denkbar, sagt der Bundesrat. Die Vorschläge der Landesregierung gehen nun in die Vernehmlassung. Wichtig werden diese Fragen ab 2018, wenn das aktuelle Gentech-Moratorium ausläuft. Statt drei verschiedene Sätze für die Mehrwertsteuer soll es künftig nur noch zwei Sätze geben. Das will der Bundesrat, der hat zwei Varianten vorgestellt. In einer Hauptvariante sieht er vor, dass nur für Nahrungsmittel sowie für Gastgewerbe und Beherbergungsleistungen in Hotels und Ferienwohnungen ein reduzierter Steuersatz gelten soll. Nach Variante 2 würde der reduzierte Steuersatz für alle Leistungen gelten, die bereits jetzt von diesem Satz profitieren können, wie etwa Kultur, Sport, Zeitungen oder Medikamente. Hinzu kämen das Gastgewerbe und Beherbergungen. Damit das künftige Mehrwertsteuermodell nicht zu Steuerausfällen führt, will der Bundesrat den reduzierten Steuersatz etwas anheben. Der Bundesrat erntet Kritik für seine Idee, wie die Straßen in Zukunft finanziert werden sollen. Der Bundesrat will einen einzigen Fonds einrichten. Die Straßenlobby reagiert enttäuscht, so der Verband des Straßenverkehrs oder der Touring-Club. Sie kritisieren unter anderem, dass das Parlament jedes Jahr neu darüber entscheiden soll, wie viel in den Fonds einbezahlt und wie viel ausbezahlt wird. Auch der linksgrüne VCS kritisiert. Er befürchtet, dass wegen dem neuen Fonds eine neue Straßenbauoffensive gestartet werden könnte. Der Bundesrat hat entschieden, über welche Vorlagen am kommenden 9. Juni abgestimmt wird. Zum einen geht es um die SVP-Initiative für die Volkswahl des Bundesrates. Die zweite Abstimmungsvorlage vom 9. Juni betrifft die Asylgesetzrevision. Linke und Grüne hatten das Referendum ergriffen. Sie kritisieren unter anderem, dass Wehrdienstverweigerer nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat letztes Jahr 2% mehr verdient als 2011, rund 9,8 Milliarden Franken. Der Umsatz stieg um 7% auf 45,5 Milliarden, wie das Unternehmen meldete. Gut lief laut Roche das Geschäft mit Krebsmedikamenten wie Avastin sowie mit klinischen Labortests. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.388 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.955 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,75 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,26 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es zuerst freundlich, dann regnet es lokal. In den Alpen und im Süden ist es überwiegend sonnig. Die Temperatur erreicht 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Präsident Mursi in Berlin und die Lage seines Volkes in Kairo. Vier Bauern gegen Shell, ein Teilerfolg gegen Umweltverschmutzung. Staatssekretär Rossier zu den gestrigen Verhandlungen in Brüssel. Dann...
Remember that this is not just a debate about policy. It's about people.
It's about people. Es geht um Menschen. Obamas Immigrationsreform. Koexistenzregelung, was sich hinter Bürokratendeutsch verbirgt und vielleicht auf unseren Esstisch fliegt. Und 70 Jahre Berghilfe. Der ägyptische Präsident Mursi ist in Berlin. Obwohl es zu Hause brennt. Mursi hat seine Europareise abgekürzt, aber Berlin wollte er sich nicht entgehen lassen, denn er braucht deutsche Wirtschaftshilfe und deutsche Investitionen. Obwohl demokratisch gewählt, haftet Mursi im Westen das Etikett an, kein Demokrat zu sein. Kasper Selg in Berlin. Wie hat Bundeskanzlerin Merkel den umstrittenen Präsidenten empfangen?
Sehr ernst, würde ich sagen. Sie hat ihm zum einen weitere Unterstützung für Ägypten in Aussicht gestellt. Sie hat auch betont, es sei ihr klar, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung Voraussetzung sei für Stabilität in diesem Land. Und da könne Deutschland etwas beitragen und es werde es auch tun. Sie hat auch den IWF aufgefordert, die Gespräche mit Ägypten schnell wieder aufzunehmen. Aber sie hat zum anderen auch heikle Punkte sehr direkt angesprochen, das Thema Demokratisierung, den Einbezug aller politischen und gesellschaftlichen Kreise, die Wichtigkeit von Religionsfreiheit, seine Haltung gegenüber Israel und den Juden thematisiert. Also ich würde sagen, es war vom Eindruck her, den man von der Pressekonferenz bekam, ein sehr, sehr ernstes Gespräch.
Und wie ist der umstrittene Präsident generell in Berlin angenommen worden?
Man fragt sich hier nach seinem Auftritt, welches jetzt der richtige Mursi sei, der Islamist, der Muslimbruder, der sehr, sehr radikale Worte schon gebraucht hat, vor allem bevor er Präsident wurde, oder dieser Staatsmann, den man da erlebt hat. Mursi hat versucht, alle Bedenken, die ihm gegenüber bestehen, zu zerstreuen. Er hat ein Bekenntnis abgelegt zur Demokratie, zum Respekt vor allen Religionen. Er wolle das Notstandsrecht so schnell wie möglich wieder einstellen. Er habe es auch ganz, ganz ungern auch nur angewendet. Er hat vieles gesagt, was man hier hören wollte, aber eine Zusage, dass er in Bälde ernsthaft mit allen Beteiligten reden würde, hat er nicht gegeben. Und schon gar nicht war die Rede von einer Allparteienregierung, die er jetzt bilden wolle, wie viele das fordern. Darauf ist er nicht eingegangen. Er hat einfach darauf hingewiesen, dass er an den Parlamentswahlen festhalten wolle in 3 bis 4 Monaten und dass dann ja eine Regierung gemäß den Mehrheiten in der Bevölkerung gebildet werde.
Irene Meyer, Sie sind im Moment in Kairo, in kritischen Tagen in Kairo. Präsident Mursi hat ja wegen deutscher Wirtschaftshilfe seine Reise trotz Unruhen nicht abgebrochen. Was haben Sie persönlich in diesen Tagen erlebt? Wie ist die wirtschaftliche Lage konkret?
Also die Wirtschaftskrise wird auf den ersten Blick überlagert von der politischen, von den politischen Unruhen, der Instabilität, dem teilweisen Chaos, das hier herrscht. Unter dieser Oberfläche, die brennt, aber sieht man eine gefährliche Lage, eine sehr gefährliche Krise. Man sieht sie auf dem Markt, wo die Preise sehr stark steigen, die Leute spüren die Inflation. Die Währung ist im freien Fall, die Devisenreserven schrumpfen dramatisch. Man fürchtet sogar, der Staat habe bald nicht mehr genug Geld, um die nötigsten Importe zu bezahlen für Treibstoff, für Lebensmittel. Und was auch ganz offensichtlich ist, es hat sehr wenige Touristen im Touristenland Ägypten.
Ist dann die Angst und die Unruhe quasi mit den Händen zu greifen?
Ja, man spürt das tatsächlich, wenn man mit den Leuten spricht, aber es gibt auch eben etwas typisch Ägyptisches. Sie sagen immer, es wird wieder besser. Also die Leute halten sich im Wagen. Was man sehr spürt, die viele Einwohner sind absolut konfus. Sie wissen eigentlich nicht mehr, was sie von wem halten sollen.
Sie haben gesagt, die Ägypter sagen, es wird immer besser, aber vielleicht kann man auch sagen, es war schon immer schlecht, denn viele Wirtschaftsprobleme sind strukturell. Ein Drittel des Staatshaushaltes sind Subventionen, es gibt eine aufgeblähte Bürokratie seit Langem. Sind die Muslimbrüder in der Lage, strukturelle Reformen durchzusetzen?
Also man muss zuerst einmal sagen, die Islamisten haben wirklich ein schweres Erbe von Mubarak übernommen, auch in Sachen Wirtschaft. Es ist ein Teufelskreis, wenn zum Beispiel die allgegenwärtigen Subventionen aufgehoben werden, dann trifft es zuerst einmal die Ärmsten. Und darum sind sich auch die Muslimbrüder in dieser Hinsicht nicht einig. In Ägypten lebt fast die Hälfte der 80 Millionen Einwohner mit weniger als $2 im Tag. Und ein Teil davon sind Wähler und Anhänger der Islamisten. Das andere aber ist, und das ist Ihre Frage, dass viele Ökonomen die Regierung Mursi nicht für fähig halten, strukturelle Reformen umzusetzen. Und das dritte und vielleicht wichtigste ist, das sagen Ihnen alle Ökonomen, es braucht eben ein Minimum an politischer Stabilität und eine Annäherung zwischen Regierung und Opposition für eine Wirtschaftsreform, für eine Wirtschaftspolitik.
Kasper Selg in Berlin, Ägypten braucht Geld. Kann Kairo mit deutscher Hilfe jetzt rechnen?
Grundsätzlich glaube ich ja. Angela Merkel hat gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, dass ihr klar sei, dass eine wirtschaftliche Stabilisierung die Basis eines stabilen Ägypten nur sein könne und dass Deutschland da einen Beitrag leisten wolle und auch werde. Aber es wurde einfach noch nichts Konkretes genannt. Mursi hat sich allerdings erst nach dem Treffen mit Merkel mit dem Wirtschaftsminister Rösler und deutschen Industriellen getroffen und dazu habe ich bisher einfach noch keine Informationen, ob da etwas Konkretes gegangen ist. Also es gibt eine Absichtserklärung der deutschen Seite, auch die Erkenntnis, dass da etwas nötig ist, aber umgekehrt will man sich nicht zu sehr festlegen schon, ganz einfach, weil man der Entwicklung nicht so recht traut. Man will nicht den nächsten Diktator Ägyptens unterstützen. Deswegen will man zuerst schauen, was passiert.
Und wenn man nicht den nächsten Diktator Ägyptens unterstützen will, hat man dann Auflagen gemacht?
Indirekt ja. Also die ganzen Punkte, die Angela Merkel erwähnt hat, lassen auf jeden Fall darauf schließen. Wie gesagt, die Gespräche sind noch nicht beendet. Aber es ist schon so, dass wenn die Situation jetzt sich in dem Sinne ändern würde, dass klar wird, dass Mursi zum Beispiel mit der Opposition überhaupt nicht redet, dass die Wahlen nicht durchgeführt werden und so weiter, dann wird sich Deutschland schon überlegen, ob man und wie man hier weitermachen will. Aber grundsätzlich sagt man, wir verstehen, dass Hilfe nötig ist und wir wollen sie eigentlich auch leisten.
Irene Meyer in Kairo, der Druck im Dampfkochtopf Ägypten steigt und steigt. Sogar das ägyptische Militär warnt vor einem Zusammenbruch des Staates. Droht Ägypten Chaos?
In einigen Gebieten ist das Chaos bereits da, würde ich sagen. In der Stadt Port Said und in den Provinzen, in denen Mursi den Ausnahmezustand verordnet hat. Es hält sich dort zwar niemand daran, vieles ist außer Kontrolle geraten. Auch hier in Kairo gibt es Plätze, wo es täglich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizei kommt. Es gibt aber jetzt eben auch die Angst, dass es zu ganz großen Unruhen, zu sogenannten Brotaufständen kommen könnte, wenn die Wirtschaftskrise weitergeht und große Teile der Bevölkerung dann wirklich ums Überleben kämpfen.
Dann sind doch ein paar hundert Millionen aus Deutschland höchstens ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Natürlich, aber es heißt hier auch, Mursi wolle die großen Mengen Cash, erwarte er eher aus dem Golf, aus dem arabischen Golf, und in Deutschland interessiere ihn mehr die technologische Unterstützung, um die marode ägyptische Industrie wieder aufzubauen, zum Beispiel die Textilindustrie.
Irene Meyer, bei uns reden alle von einem schwarzen Block in Ägypten, also Vermummte, die bei Demonstrationen Gewalt suchen. Wissen Sie, wer dahinter steckt?
Nein, das weiß ich nicht, denn da stößt man ganz schnell an Grenzen, wenn man da recherchiert. Das ist alles total klandestin und anonym und darum auch sehr beunruhigend für viele. Bis jetzt kannte man ja vor allem die Fußballfans, die Ultras. Jetzt tauchen diese Vermummten auf, gewaltbereite Vermummte. Vermutlich handelt es sich um jugendliche Anarchisten, wie sie sich selber nennen. Ich sehe hier eine gewisse Radikalisierung von Jugendlichen, aber auch außerhalb dieser Gruppe. Als Antwort wahrscheinlich auf ein Regime, das genauso brutal wie das alte vorgeht, und auch als Antwort auf Oppositionsführer, von denen sie tief enttäuscht sind.
Informationen aus erster Hand aus Kairo von Irene Meyer und aus Berlin von Kaspar Selk. Vier Bauern aus Nigeria haben den Erdölmulti Shell wegen Umweltverschmutzung verklagt und heute vor einem niederländischen Gericht mindestens einen Teilerfolg erzielt. Shell muss Schadenersatz zahlen. Allerdings nicht das Mutterhaus in Den Haag, sondern die nigerianische Tochterfirma. Elsbeth Gucker.
Beide sind sie heute zufrieden. Die Bauern aus Nigeria über den kleinen Teilsieg und der angeklagte Erdölmulti, weil die Richter vier von den fünf Klagen abgewiesen haben. Aber das Urteil könne eine Signalwirkung haben, sagt Lisbeth Enneking. Die niederländische Wissenschaftlerin forscht über die Haftung internationaler Unternehmen und sie hat ihre Dissertation über diesen Prozess der nigerianischen Bauern gegen den britisch-niederländischen Erdölkonzern Shell geschrieben.
Shell heeft er ook al tegen geprotesteerd, want die heeft gezegd van jullie spreken alleen maar die moeder eigenlijk aan.
Shell habe den niederländischen Richtern im Vorfeld Missbrauch des Rechts vorgeworfen, weil sie zugelassen hätten, dass die nigerianischen Bauern auch die Chefetage im Hauptsitz von Royal Dutch Shell in Den Haag verklagt hätten. Zwar hat das Gericht in Den Haag heute entschieden, dass nur Shell Nigeria Schadenersatz leisten muss. Trotzdem ist die Zulassung der Klage gegen das Mutterhaus ein kleiner Durchbruch. Im Zuge der Globalisierung kämen solche Klagen immer häufiger vor, hat die Forscherin festgestellt.
Wir sehen das stets vaker. In Nederland nu voor het eerst zulke soort claims, maar we hebben.
Momentan liefen ähnliche Händel in Großbritannien, in Australien, Kanada und in den USA. Enneking erwähnt den Fall eines Arbeiters, der erfolgreich Schadenersatz bei einem britischen Multi einforderte, weil er Asbest ausgesetzt worden sei. Obwohl der Arbeiter bei einer Zweigstelle angestellt war, urteilten die Richter, dass das Mutterhaus schuldig sei, weil es sich zu wenig um die Gesundheit dieses Arbeiters gekümmert habe. Im Urteil gegen Shell, das heute in Den Haag gesprochen wurde, haben sich die Richter auch auf dieses Verdikt ihrer britischen Kollegen berufen. Trotzdem, es ist alles andere als einfach, die Chefetage eines Multis zu verklagen. Nicht nur, weil dies eine komplizierte und auch sehr kostspielige Angelegenheit ist. Ohne die Hilfe einer niederländischen Umweltorganisation hätten die Bauern aus dem Ogoni-Land diese Klage gegen Shell denn auch nicht einreichen können. Auch im Fall des Giftmüllschiffes Probokoala zeigte sich, wie schwierig das ist. Das Schiff war 2006 mit giftigem Abfall aus den Niederlanden tagelang umhergeirrt, bevor es seine Ladung illegal an der westafrikanischen Elfenbeinküste löschte. Selbst der weltweit tätigen Umweltorganisation Greenpeace ist es nicht geglückt, den Besitzer dieses Schiffes, den anderen Erdölmulti Trafigura, vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. In Den Haag haben die Anwälte der nigerianischen Bauern heute angekündigt, dass sie in Berufung gehen werden. Ob es gelingt, das Mutterhaus in zweiter Instanz verantwortlich für die Ölverschmutzung im Niger-Delta zu machen, ist ungewiss. Unmöglich sei es aber nicht, sagt die Wissenschaftlerin Lisbeth Enneking. Da könne ohne weiteres eine neue Dynamik entstehen, die die Richter zu einer anderen Einsicht bringen könne.
Staatssekretär Yves Rossier ist gestern aus Brüssel zurückgekommen, wo er mit David O'Sullivan, seinem Pendant bei der EU, über die umstrittenen institutionellen Fragen verhandelt hat. Die EU möchte einen institutionellen Mechanismus, der die bilateralen Verträge zwischen der EU und der Schweiz automatisch anpasst, wenn sich das EU-Recht weiterentwickelt, und ein Gericht, das über Streitigkeiten entscheidet. Ich habe Staatssekretär Yves Rossier heute Nachmittag gefragt: Die Gespräche gestern sind gut gewesen, heißt es. Bezieht sich das auf die Atmosphäre oder auf inhaltliche Annäherungen?
Oh, ich würde sagen, eigentlich auf den Inhalt der Diskussion. Das ist immer das Maßgebende, der Inhalt, oder? Und die Atmosphäre war tatsächlich auch angenehm. Und das ist umso besser so.
Wie war dann die Annäherung inhaltlich? Es war die Rede von drei möglichen Wegen.
Erstens muss es klar sein, warum dieses Treffen stattfand. Wir haben jetzt Positionen, einerseits der Schweiz, andererseits der EU. Diese Positionen sind manchmal klar voneinander getrennt, manchmal weniger klar und so weiter. Und uns ging es darum, und das ist eine Übung, die wir zusammen gemacht haben, nicht gegeneinander, die Punkte zu identifizieren und Brücken zu finden, und wo es möglich ist. Und das ist unsere Arbeit jetzt. Wir machen jetzt unsere Hausaufgaben bis zum nächsten Treffen, und wir haben tatsächlich mehrere Möglichkeiten gefunden, die wir noch durchspielen wollen, um zu sehen, ob sie einen Wert haben und so weiter, bis wir am Ende, wir auf unserer Seite und die EU auf ihrer Seite, das der politischen Behörde zurückbringen.
Sie haben an einem Vortrag in Bern gesagt, dass der Status quo, die bilateralen Verträge, eigentlich perfekt sind für die Schweiz, besser als der EWR. Sie haben an diesem Vortrag auch gesagt, dass die Schweiz eigentlich kein Bedarf hat, sich zu beeilen, sondern dass die Schweiz so lange an diesen bilateralen Verträgen festhält, wie es nur immer geht, und das hinausschiebt.
Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das Vorgehen, bilateral oder nicht, das heißt zwischen uns und der EU, und der Inhalt, die Anzahl der Verträge. Ich bin tatsächlich überzeugt, und so ist es auch der Bundesrat, dass der bilaterale Weg, das heißt, es ist zwischen uns und der EU, weil wir sind ein sehr wichtiger Partner und umgekehrt auch natürlich, das ist es. Das heißt, nicht via den Umweg über andere Mechanismen. Nun zum Inhalt der Verträge. Wir haben jetzt sehr viele Verträge. Nach der EWR-Nein haben wir sehr viele Verträge gemacht, wo es in beiden Seiten Interesse war, einen Vertrag abzumachen. Und wir haben jetzt neue Verträge, die wir gerne machen würden. Und da kommt die EU und sagt: Jetzt möchten wir, dass wir darüber denken, wie das funktioniert, bevor wir diese neuen Verträge machen. Und das ist eben, was wir jetzt erarbeiten. Eigentlich, wenn Sie wollen, was ist der politische Preis für zusätzliche Verträge? Aber die bestehenden Verträge werden von niemandem in Frage gestellt.
Aber mein Eindruck war, dass Sie sagen, die Schweiz zögert das so lange hinaus, dieses Rahmenabkommen, wie es einfach nur geht. 10 Jahre, was weiß ich.
Dann ist Ihr Eindruck vermutlich unbegründet, wenn das wirklich Ihr Eindruck war.
Die institutionellen Fragen sind ja, wer kontrolliert diese bilateralen Verträge, wenn es Streitigkeiten gibt. Die Schweiz hat gesagt, wir schaffen eine unabhängige Überwachungsbehörde. Die EU hätte natürlich gern den Europäischen Gerichtshof. Gibt es im Moment ein Lösungsszenario von Seiten der Schweiz?
Also diese institutionellen Fragen sind mannigfaltig. Ich glaube, man kann es sehr einfach zusammenfassen. In diesen bilateralen Verträgen, was machen wir? Wir übernehmen die Lösungen, die die 27 Mitglieder der EU unter sich verhandelt haben. Das heißt, wir wenden bei uns und in der Beziehung mit der EU die Lösung der EU, das heißt das EU-Recht. Also wir wenden das Recht von einem Dritten. Und die Frage, die sie stellt eben ist, wer stellt sicher, dass die Schweiz das richtig macht? Das sind die Fragen der EU. Wer kontrolliert das? Wie können wir sicher sein, dass ihr es auch ernst meint und dass ihr nicht Umwege finden? Das ist also der Punkt. Also es gibt natürlich die Frage der Institutionen. Es gibt auch die Frage der Grundsätze. Was geschieht zum Beispiel, wenn eine neue Lösung verhandelt wird unter den 27? Machen wir mit? Machen wir nicht mit? Möchten wir etwas anderes und so weiter? Also die ganze Problematik kommt einfach aus der Feststellung, dass entschieden wird unter den Mitgliedstaaten. Und das ist klar ohne uns. Wir aber können nicht draußen bleiben, weil das prägt unser Quotidien. Oder? Das heißt, wir wenden das auch selber an. Bis dort gibt es kein Problem. Wir sind beide einverstanden. Die Fragen, die jetzt zu lösen sind, ist, wie stellt man sicher für die EU, weil wir haben kein Problem mit dieser Lösung heute. Wie stellt man das sicher, damit wir diese neuen Verträge machen können?
Aber wer soll das kontrollieren, der Europäische Gerichtshof?
Man muss ganz klar unterscheiden, die Auslegung des Schweizer Rechts in der Schweiz, das ist das Bundesgericht. Er hat das letzte Wort, niemand anderer. In der EU, für das EU-Recht, ist es der EU-Gerichtshof. Das ist ein Faktum. Deshalb verpflichten wir uns schon jetzt und verpflichten sich auch unsere Gerichte, die Rechtsprechung, also die Entscheide des Gerichtshofs, diesen Entscheiden zu folgen. Das ist eben der natürlich, wenn man sagt, wir wenden die gleichen Regeln, man muss es auch gleich anwenden. Die Überwachung ist etwas ganz anderes. Das ist eine administrative Überwachung, die interveniert und korrigiert. Es gibt, wie Sie sehen, sehr viele konkrete Aspekte, die wir durchspielen müssen und aussondieren müssen. Und ich glaube, wir brauchen ein paar Monate und dann werden wir diese Arbeit vollzogen haben.
Eine Einigung also noch vor Ende 2013?
Das ist etwas anderes. Unser Job ist nicht, uns zu einigen. Wir haben jetzt Positionen, die unterschiedlich sind. Unser Job ist, Wege zu finden, wo wir sagen können, wenn man das oder das oder das macht, kann man sich einigen. Aber der politische Entscheid müssen am Ende dieser Übung einerseits der Bundesrat und schließlich Parlament oder allfällig sogar das Volk und auf der anderen Seite die verschiedenen Mitgliedstaaten der EU.
Aber eine Verzögerungstaktik, das würden Sie nicht unterschreiben, dass das der Bundesrat macht?
Ich weiß nicht, wer das behauptet, aber wenn jemand das behauptet, ist er total falsch informiert.
Wenn die Schweiz Mitglied im EWR wäre, dann könnte man alle diese institutionellen Konflikte, also Gerichte, Kontrolle, auf einen Schlag lösen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie sehr dezidiert gegen den EWR. Warum?
Ja, es kommt darauf an, wo man den Wert legt. Für mich erstens der große Wert ist, dass man sein Schicksal selber steuern kann. Im bilateralen Verhältnis, wir haben tatsächlich keine Möglichkeit, den Inhalt des EU-Rechts, das wir unilateral übernehmen, zu beeinflussen. Das stimmt. Wir verpflichten uns aber nicht, alles zu übernehmen, in allen möglichen Bereichen. Das heißt, keine Mitsprache, aber die Möglichkeit, nicht alles zu machen. Also im EWR haben Sie die Verpflichtung, alles zu tun, aber Sie können auch kein Wort sagen.
Sie haben auch gesagt, dass was Sie sehr geprägt hat, war dieses EWR-Nein 1992, weil das Land dann tief gespalten war. Haben Sie Angst, dass sich die Schweiz erneut tief spaltet jetzt bei diesen Fragen mit der EU?
Ich glaube, es ist wichtig, wenn Sie unsere Geschichte schauen, die Fragen der Außenpolitik waren oft etwas, das das Land geteilt hat. Das war in der 20er Jahre der Fall. Das war auch der Fall während des Ersten Weltkriegs. Ich erinnere mich daran, mein Großvater sagte mir, in den Kasernen gab es Streit, Schläge zwischen Welschen und Deutschschweizer, die einen für die Republik, die anderen für den Kaiser. Im Zweiten Weltkrieg war es gar nicht so, aber im Ersten schon. Und die Abstimmung des EWR hat tatsächlich das Land geteilt. Und es ist nicht gut für ein Land wie unser Land. Ich meine, unsere Einheit ist nicht natürlich, oder die ergibt sich nicht von der Geschichte, von der Sprache oder Frankreich. Die Franzosen können untereinander streiten, kein Problem, es bleibt Frankreich und es gibt kein Risiko. Wir müssen dort sehr wohl aufpassen. Also ich glaube schon, dass wir uns nicht teilen. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten.
Journalisten lieben Prognosen, Politiker weniger. Können Sie vielleicht doch einen Zeitraum geben, wann wird sich die Schweiz und die EU über so ein institutionelles Rahmenabkommen
einigen können? Wissen Sie, ich bin weder Journalist noch Politiker. Also für Prognosen bin ich noch schlechter gerüstet als Sie.
Und Beamte?
Oh, also Beamten, also wirklich nein, und noch weniger.
Yves Rossier ist Staatssekretär im EDA, dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Es ist 18.30 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit «So nah wie noch nie sind 11 Millionen illegale Einwanderer in Amerika an einer Legalisierung». So nah wie noch nie sollen gentechnisch veränderte und normale Pflanzen nebeneinander wachsen. Und 70 Jahre Berghilfe, Ideal und Realität. Das Land der Einwanderer hat ein Problem mit der Einwanderung. In den USA leben heute 11 Millionen Menschen ohne gültige Papiere und ohne Rechte. Zugleich ist es schwierig für qualifizierte ausländische Arbeitskräfte, ein Visum für die USA zu erhalten. Beides müsse sich ändern, findet Barack Obama. Gestern skizzierte er seine Ideen. Aus Washington, Beat Soltermann.
Der inzwischen verstorbene Ted Kennedy saß von 1962 bis 2009 im Senat.
We must strike where the iron is hot.
Man müsse das Eisen schmieden, solange es heiß sei, sagte der schlaue Politfuchs. Deshalb sei ihm klar,
well, now it's time for action. 2007 is the year. We must fix our broken system.
Nun müsse man handeln. 2007 sei der richtige Moment, um das defekte Immigrationssystem zu reparieren. Heute, 6 Jahre später, tönt es fast gleich. Barack Obama:
The time has come for common sense, comprehensive immigration reform.
Nun müsse man handeln und das Einwanderungsrecht grundsätzlich überarbeiten.
Most Americans agree that it's time to fix the system that's been broken for way too long.
Die meisten Amerikaner seien der Meinung, man müsse das defekte Immigrationssystem reparieren. Kennedy scheiterte, wie viele schon vor ihm. Wird Obama reüssieren? Der Präsident ist felsenfest davon überzeugt. Und er schuldet den Durchbruch seinen Wählerinnen und Wählern. Viele haben ihm gerade deswegen ihre Stimme gegeben. Obamas Reform hat 3 Ziele. Die Grenzen strenger bewachen, Papiere für die, die schon da sind, und einfacherer Zugang für hochqualifizierte Arbeitskräfte. So tönte es auch schon bei Ted Kennedy 2007. Und so tönt es auch bei einer Gruppe von Senatoren aus beiden Parteien, die diese Woche ebenfalls Pläne für eine Immigrationsreform vorgestellt hat. Doch sie wollen den Menschen, die illegal im Land sind, erst dann Aufenthaltsbewilligungen geben, wenn die Grenzen absolut sicher sind. Und das kann dauern. Einer dieser Senatoren, der Republikaner John McCain aus Arizona, weibelte 2007 mit Ted Kennedy schon für eine Reform. Nun tut er es wieder und er hofft, dass die Republikaner im Kongress, die einer Reform skeptisch gegenüberstehen, dieses Mal mitziehen, wenn auch bloß aus Eigennutz. Stichwort Wahlen.
The Republican Party is losing the support of our Hispanic citizens. And we realize that there are many issues in which we think we are in agreement with our Hispanic citizens, but this is a preeminent issue with those citizens.
Die Republikanische Partei verliere die Hispanics. Ohne Immigrationsreform kämen diese Wähler nicht zurück, selbst jene Hispanics nicht, die in anderen Themen die Haltung der Republikaner teilten.
Warnt John McCain. Beat Soltermann in Washington. Aber dieser John McCain hat sich bereits 2007 für eine Einwanderungsreform ausgesprochen und seine Meinung dann als Präsidentschaftskandidat wieder geändert. Wird er diesmal standhaft bleiben?
Davon gehe ich aus. Er will nicht mehr ins Weiße Haus erstens. Und wenn es um die Einwanderungsreform geht, dann ist er heute eine der treibenden Kräfte in der Republikanischen Partei.
Wie wollen John McCain und seine republikanischen Mitstreiter die gesamte republikanische Partei oder eine Mehrheit an Bord holen?
Indem sie gezielt einzelne Gruppen innerhalb der Partei bearbeiten. McCain zum Beispiel ist für die Grenzstaaten im Südwesten der USA da. Senator Marco Rubio aus Florida, ein Liebling der Rechten, bereitet bei der Tea Party den Boden. Gestern war er zum Beispiel beim einflussreichen konservativen Talkmaster Rush Limbaugh zu Gast. Und der war am Schluss ganz verzaubert von Rubio. Also zumindest bei Limbaugh scheint die Taktik zu funktionieren.
Was sind inhaltlich die schwierigsten Punkte der Reform für die Republikaner?
Viele Republikaner haben Angst, dass Obama die Anreize so setzt, dass immer mehr Menschen illegal ins Land strömen. Sie reden denn auch von einer Amnestie.
Das will Obama anders als der Republikaner Ronald Reagan 1986 aber nicht. Eine Aufenthaltsbewilligung, die soll es nicht einfach so geben. Das Ganze ist an viele Bedingungen geknüpft. Zudem haben viele Republikaner auch das Gefühl, Obama mache zu wenig, um die Grenze nach Mexiko abzusichern. Auch das stimmt faktisch nicht. Er hat sehr viel getan, er macht auch viel und er hat so viele Leute ausgeschafft in seiner ersten Amtszeit wie noch kein Präsident vor ihm. Aber all diese Sachen, die spielen eben in der politischen Argumentation, in der Debatte nicht immer eine Rolle.
In Amerika sind im vergangenen Jahr mehr farbige als weiße Babys geboren worden. Das heißt, die Immigranten werden als Wähler immer wichtiger. Kann man deshalb sagen, dass die Immigrationsreform deshalb so große Chancen hat wie nie zuvor?
Also es gibt natürlich nie eine Garantie, aber es ist sicher ein idealer Moment und ich würde sogar sagen, der Moment ist idealer als 2007, als Ted Kennedy das schon mal versucht hat. Allein eben schon wegen der demografischen Realität. Ohne die Bürgerinnen und Bürger mit hispanischen Wurzeln lassen sich keine Wahlen mehr gewinnen oder nur noch mit sehr viel Glück.
Barack Obama hat sich also mit der Immigration ein erfolgsversprechendes Thema ausgewählt als wichtige Reform. Hat er noch andere Großprojekte, die erfolgsversprechend sind?
Ja, das zweite Großprojekt ist das schärfere Waffenrecht. Gerade jetzt, im Moment, findet ein Hearing dazu im Kongress statt. Beobachter glauben allerdings, dass das Einwanderungsrecht trotz allem einfacher zu verändern ist als das Waffenrecht, eben weil alle ein Interesse haben an den Stimmen der Hispanics und weil zumindest jetzt im Kongress überparteiliche Bestrebungen im Gang sind, dieses Immigrationsrecht zu ändern. Und das ist in Washington schon fast ein Wunder, muss man sagen. Beim Waffenrecht hingegen hat der Druck, etwas zu tun, zwar auch zugenommen, aber es gibt Widerstand, selbst von vielen Demokraten.
Direkt aus Washington, USA-Korrespondent Beat Soltermann. Noch gilt ein Verbot. Bis Ende 2017 dürfen in der Schweiz keine gentechnisch veränderten Pflanzen angebaut werden. Aber ab 2018 sollen neben der konventionellen Landwirtschaft auch gentechnisch veränderte Kulturen angepflanzt werden, so der Bundesrat. Pascal Krauthammer.
Gentechnisch veränderte Pflanzen, die der Klimaerwärmung trotzen, gentechnisch veränderte Pflanzen, die gegen Schädlinge resistent sind, grundsätzlich gut und nicht schlecht, findet das Markus Hardecker vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Die zukünftigen Sorten, die könnten sehr wohl für die schweizerische Landwirtschaft einen Nutzen bringen.
Doch dieser mögliche Nutzen geht einher mit einer möglichen Gefahr, der Gefahr nämlich der Verunreinigung. Traditionelle Kulturen könnten mit gentechnisch veränderten Sorten vermischt werden. Damit dies nicht geschieht, schlägt der Bundesrat gentechfreie Gebiete vor. Und dort, wo Gentech erlaubt wäre, gibt der Bundesrat sogenannte Isolationsabstände zwischen den Feldern vor.
Bei Kulturen wie Kartoffel, wo es vor allem um mechanische Verunreinigungen geht, dort sind es 12 Meter und bei Mais, der vor allem über Pollen eine Nachbarkultur verunreinigen kann, sind es 100 Meter.
12 oder 100 Meter, dieser Abstand zwischen den Feldern genüge, ist der Bundesrat überzeugt. Das reicht bei weitem nicht, sagt dagegen der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, Markus Ritter.
Wenn man weiß, wie stark zum Beispiel im St. Galler Rheintal der Föhn wehen kann, oder dass auch Insekten Pollen über weite Distanzen verfrachten können, insbesondere in prachtloser Zeit, sind diese Abstände lächerlich, um die Koexistenz garantieren zu können.
Für Biobauer Ritter ist darum klar, bei solchen Minimalabständen könnten ganze Ernten verunreinigt werden. Wer also trägt den Schaden, fragt er, wenn am Schluss Ernten vernichtet werden müssen. Für den Bundesrat ist die Antwort klar. Die Haftung tragen die Saatguthersteller wie beispielsweise Syngenta. Diese müssten dafür besorgt sein, dass die Bauern die gentechnisch veränderten Sorten sorgfältig pflanzen. Je nachdem müssten auch größere Isolationsabstände eingehalten werden. Für Jan Lucht vom Industriedachverband Science Industries, er vertritt die Gentech-Industrie, sind diese Auflagen kein Problem.
Es wird einfach sein, die Anweisungen so zu machen, dass in den allermeisten Fällen gar keine Probleme auftauchen. Es ist natürlich nie ausgeschlossen, dass es in ganz ungewöhnlichen Fällen mal zu Vermischung kommt. Aber da haben die Erfahrungen in anderen Ländern auch gezeigt, dass es in meisten Fällen dann keine großen Probleme sind, sondern kleinere, auch wirtschaftliche Schäden, die sich relativ einfach dann lösen lassen. Also wir glauben nicht, dass es da in Zukunft eine große Prozesswelle oder viele Probleme geben wird.
Für die Gentech-Industrie scheint die Aussicht, bald auch in der Schweiz aussehen zu können, also verlockend zu sein, trotz der Haftung für etwaige Schäden. Skeptisch bleiben die Gentech-Gegner, wie auch der Bauernverband. Falls der Bundesrat die Bedenken nicht zerstreuen kann, bleibt für den Bauernverband eine weitere Verlängerung des Gentech-Moratoriums eine Option.
Schweizer Berghilfe, das klingt nach Postkartenidylle, kombiniert mit dem Mitleid der Flachländer. Seit 70 Jahren leistet die Schweizer Berghilfe mit diesem Image Unterstützung. Und was ist die Realität? Roland Wermelinger.
Im Januar 1946 schrieb Karl Kobelt einen Brief an alle Schweizerinnen und Schweizer. Er pries die noch junge Berghilfe als ein Werk der Heimattreuen und bat um einen treueidgenössischen Solidaritätsbatzen. Unterzeichnet Kobelt, Bundespräsident. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg war die Not in den Bergtälern besonders groß, und wenn ein Bergdorf fließendes Wasser bekam, berichtete die Wochenschau darüber.
Aus eigener Kraft und mit der Unterstützung der Schweizer Berghilfe haben sie ihre Wasserversorgung gebaut. Ein ausgenähtes Netz von stählernen Röhren, nach allen Regeln der Kunst verlegt und geprüft.
Und die Stadt- und Agglomerationsgebiete spendeten und spenden bis heute fleißig für den Bau von Alpwegen, Brücken, Ställen und Lawinenmauern über 20 Millionen Franken jährlich. In ihren Sammelkampagnen erzählt die Berghilfe Geschichten, nicht mehr von notleidenden Bergbauern, sondern vom Glück, dank der neuen Zufahrtsstraße oder der sanierten Alphütte weiterhin ein Auskommen zu haben. Ivo Torelli von der Schweizer Berghilfe nimmt uns mit in seine Heimat, Uri. Die Bergbauern, die das steile Gelände im Schachental bewirtschaften, leben einfach und arbeiten hart. Eine Straße gibt es nicht, dafür eine Seilbahn. Diese harten Bedingungen der Berglandwirtschaft haben sich in 70 Jahren kaum verändert. Doch das Leben der Bergbauern natürlich schon. Und das sei, sagt Berghilfemann Torelli, eine Herausforderung, wenn es darum geht, für Hilfsprojekte auf Spendensuche im Unterland zu gehen.
Manchmal lese ich selber auch in den Medien, dass man von Bergbauernfamilien erzählt, die leider kein Bad haben und die Kinder müssen Zähne putzen am Bergbach und so. Das ist ein Bild, das es noch gibt, aber die Realität gibt es so nicht mehr. Das ist auch eine Grenze für uns, wenn wir sagen, das bildet nicht die Realität ab und das werden wir auch nicht austragen.
Ein Fußweg in Eis und Schnee führt zum Bergbauernbetrieb der Familie Arnold. Zwei Knaben in Skiausrüstung stehen draußen. Heiri und Berti, die beiden Zwillinge, haben heute schulfrei.
Ja, also Skirennen machen wir jetzt.
Oben im Skigebiet, wo ihr Vater manchmal am Lift arbeitet. Jetzt ist Wendel Arnold im Stall, einer von drei Ställen. Anders geht's in diesem steilen Gelände gar nicht.
Von der Stützung her, vom Gelände, ist es mühsam. Oder? Da kannst du nicht einen Gaden machen am Ort. Du musst mit dem Heil von unten rufen, man mischt wieder ab. Und das ist nicht geeignet. Man weiden neu. Herbst kann ich unten weiden, da kann man herweiden und kann oben weiden.
Seit Generationen bewirtschaften die Wendels den steilen Boden. Zu schaffen machte ihnen lange das Platzproblem im eigenen Haus. Einen ganzen Stock mussten sie aufsetzen, damit die sechs Kinder endlich etwas mehr Platz bekamen. Vorher schliefen die Jüngsten im Elternzimmer, musste sich die 13-jährige Tochter ein Zimmer mit der Großmutter teilen. Die Berghilfe half bei der Finanzierung. Arnolds sind dankbar dafür. Aber es ist kein unterwürfiger, es ist ein selbstbewusster Dank. Denn dass das Leben hier oben karger ist, für die Schächenthaler Bergbauern war das schon immer Realität.
Wir sind jetzt hier oben und sie sind unten. Auch wenn sie nicht oben sind, auch wenn sie nicht unten sind. Und wir sind jetzt hier oben geboren und wir sind doch nicht unglücklich wegen dem. Als wir auf fremde Hilfe angewiesen sind, das ist unbestritten. Wenn ich jetzt nur vom Produkt leben müsste, also dann könnte ich die schlicht und einfach nicht leben. Dann könntest du keine Krankenkasse zahlen, keine Versicherung. Alles die Maus.
Noch gibt es in der Schweiz einen politischen Konsens darüber, dass die wirtschaftlich starken Zentren die wirtschaftlich schwachen Regionen unterstützen. Warum eigentlich? Mitleid? Ein heimatverbundener Ablasshandel? Vielleicht ist es auch ein Stück Sehnsucht nach Elbl-Romantik, nach Freiheit und Aussicht auf Brunnistock und Gitschen. Den genießen die Arnolds jeden Tag, Doch ob dereinst eines der Kinder den Betrieb übernimmt, das ist mit oder ohne Berghilfe noch keineswegs sicher.
Wenn einer daheim zwingen muss, als er weitermacht, ist er nicht glücklich und das soll es auch nicht sein.
Roland Wermelinger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.